und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katerfrühstück. Ich habe mir fast überlegt, mal die erste Staffel vielleicht so direkt zu schließen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich werde natürlich auf die Themen immer wieder zurückkommen. Aber in der nächsten Zeit wird es bei mir vermehrt um das Thema Musik gehen. Und herzlich willkommen zu einer Pseudo-Staffel 2, die ich einfach noch nicht benennen werde, in der es mehr um Musik gehen wird und natürlich der Passion, die bei mir dazugehört und all dem, was man als Hochsensibler mit Musik erleben kann, wie Musik trägt, wie Musik heilen kann, was Musik mit dem Leben an sich anstellen kann, wo Musik eigentlich auch herkommt. All die Dinge, die möchte ich mit euch besprechen oder zumindest mit meinen Studiogästen bereden. All die Dinge möchte ich sowohl im inneren Dialog als auch mit Studiogästinnen besprechen und dazu werde ich einige Folgen aufnehmen. Es wird natürlich hier und da immer wieder kleine Ecken und Kanten geben im Hinblick auch darauf, dass es auch andere interessante Sachen geben wird, wie dass ich jetzt zum Beispiel ein Shooting gemacht habe für einen Blog, in dem sich zwei Berlinerinnen dem Thema Hochsensibilität annähern und mich als Fotografen engagiert haben. Das ist nochmal ein anderes Feld und ich kann mir vorstellen, dass ich das auch nochmal hier zum Thema mache. Jetzt aktuell gibt es erstmal die Produktion der Fotos und die Überlegung, ob wir uns auch nochmal zusammenfinden zu einem Gespräch. Wir befinden uns ja mitten im goldenen Herbst, im Indian Summer würde man fast sagen. Wir hatten bis jetzt total cooles Wetter. Das habe ich selbst auch genutzt, um viel draußen zu sein, in der Natur zu sein und auch entsprechend meine Fotoproduktion zu fahren. Der Herbst gilt ja als Zeit des Loslassens und ich spüre es ja auch. Das hat wirklich auch mit der Natur zu tun. Du siehst die Blätter fallen, du siehst das, was passiert, vergeht. Das, was war, vergeht, indem dass die Natur sich verändert. Und das kann man gut als Zeichen für sich setzen, vielleicht doch nochmal in die Zensur zu gehen und vielleicht doch nochmal über die Dinge nachzudenken, die man einfach loslassen kann. Ich komme gern zurück oder überhaupt möchte ich beginnen mit meinem Thema für diesen Monat, vielleicht auch bis in den Dezember hinein, das Thema Musik an sich. Nun ist es ja wirklich extrem vielfältig, also klügerweise sollte man sich da vielleicht doch einen Piece rauspicken und sagen, okay, das ist jetzt so das Ding. Ich suche mir einen Interviewpartner, der über sein Songwriting sprechen kann. Oder ich spreche mit jemandem über Musik und Gefühle. Ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen, doch ich muss ja irgendwie so einen Einstand finden und habe mir gedacht, es ist vielleicht ganz entspannt, einmal so den Blick in den Ursprung der Musik zu setzen, um da jetzt vielleicht nicht eine Aufklärung zu bekommen, aber sich eben doch auch einmal damit zu beschäftigen, was der Ursprung ist. Und da bin ich auf ein paar Informationen gestoßen, die man im Grunde schon weiß, denke ich, aber sich vielleicht doch nochmal vor Augen führen kann. Denn wenn wir über den Ursprung der Musik nachdenken, fällt uns ja direkt ein, dass es darüber viele Mythen gibt, was die Entstehung betrifft. Und wir wissen ja auch, die meisten Völker der Welt verstehen die Entstehung der Musik als das Werk von Göttern und Geistern und denken über übernatürliche Kräfte nach und finden dann auch keine historisch greifbaren Personen dazu. Es existiert eine Vielzahl von Ursprungsmythen und zum Beispiel im Hinduismus glaubt man, dass Brahma, also als Gott der Sprache, auch der Schöpfer der Musik ist. In der wissenschaftlichen Welt ist Musik hingegen die Kunst, Klänge durch die Elemente Melodie, Harmonie, Rhythmus und Klangfarbe zeitlich zu arrangieren. Das kennen wir aus unglaublich vielen Arrangements, aus unglaublich vielen Musik. Wie kann man das sagen? Das kennen wir aus den unglaublich vielen Songs, die wir für uns analysiert haben, vielleicht auch, wenn du klassisch affin bist, aus Stücken dieser Zeit, die man für sich analysiert, was das Orchester, den Orchesteraufbau betrifft, was den Stückaufbau betrifft. Diana Ross hat mal gesagt, Musik ist eine Reflexion der Zeit, in der sie entsteht. Und ich denke, da können wir alle sofort mit unterschreiben, denn wir erinnern uns, wenn wir einen Song aus vergangenen Zeiten hören, haben wir sofort und jeder ganz individuell Erinnerungen daran. So zum Beispiel hatten wir in der frühen Zeit unserer jeweiligen Jugend die ersten Erfahrungen mit Liebe, mit Sehnsüchten oder auch einfach mit Coming-of-Age-Erfahrungen, Problemen zu tun, wo uns Musik ein ganz wichtiger Anker war. Bei mir natürlich auch genauso. Nicht zuletzt habe ich sehr früh begonnen, Musik zu machen, weil es für mich mehr als ein Anker war. Denn als junger Mensch hatte ich wenig Ventile, mich zu äußern. Zumal wir ja auch in das Thema hypersensibel besprechen und das ja auch meinen Podcast begleitet. war und ist Musik für mich immer eine Sprache, eine weitere Sprache. Es ist sogar noch mehr. Also wenn man dann ins Philosophische geht, hört es eigentlich gar nicht auf. Auch hierfür wieder wäre eine Folge, glaube ich, absolut prädestiniert zu produzieren, was Musik eigentlich für einen bedeuten kann. Und ich denke, Diana Ross hat absolut recht, wenn sie das so sagt. Musik ist eine Reflexion der Zeit, in der sie entsteht. Denn der Motor war für mich, als ich begonnen habe, Musik zu produzieren, und das war ja erst viel, viel später, als ich dann startete mit dem Gitarrespielen, ein großes Thema, das dann aufs Band zu bringen. Also damals war es noch nicht so digital, so analog halt. Und zu erleben, wie das Zeitmoment mit reinspielt bei den jeweiligen Produktionen. Also wenn ich dann mit einer Band gespielt habe oder auch selbst meine Solo-Sachen produziert habe, die vielleicht nur Demos waren. Das war für mich so unglaublich, dieser erste Moment des Festhaltens. Und ja, insofern ist es nur eines von vielen, vielen Äußerungen zum Bereich Musik. Ich könnte, glaube ich, auch hier wieder eine Stunde drüber sprechen. Man weiß es nicht so genau. Und wenn man den Gedanken nochmal folgt, natürlich, jede Generation hat ja ihre eigene Kultur dazu. Und wenn wir zurückblicken in die Renaissance oder in die Klassikmusik, verbinden wir das sofort mit dieser verrückten Mode dieser Zeit. Brokatbesetzte Klamotten mit den verrücktesten Perücken dazu, bei den Männern und bei den Frauen. Das ist das eine. Wenn wir weiter voranschauen, was ja für uns auch schon wieder 40 bis 50 Jahre zurückliegt, ist die Ära des Starts der Popkultur, des Rock'n'Roll sozusagen, Anfang der frühen 50er Jahre begann es. Wir erinnern uns jetzt nicht jeder selbst, aber wir sehen die Bilder und hören die Songs der Beatles und der Stones, und natürlich das hat auch eine Lebenskultur transportiert, die total neu war, das Lebensgefühl war total neu, die Klamotten, die Frisuren haben sich komplett verändert und natürlich entsprechend auch analog zu der Zeit, in der sich die Leute, die Musiker befanden, die Bands, sowohl politisch als kulturell. Aus dem Zeitgeschehen heraus hat sich da etwas entwickelt, was wir so total entsprechend mit diesen Perioden vergleichen und verbinden vor allem. Wenn wir an die 70er denken, an die 60er, haben wir sofort Mode und Songs und Bands vor Augen, die wir komplett verortet sehen in diese Zeit. Genauso auch, was die 90er betrifft. Und das ist jetzt aber wirklich ein Riesenzirkelschlag zum Techno, zu der elektronischen Musik oder eben auch zum Grunge, gestartet durch Nirvana, dem Seattle Sound. Das sind schon fast wieder viel zu viele Informationen, und ich würde mich gern noch mal ein wenig zurückbeamen auf Zitate von Menschen, die Musik machen, gemacht haben und die das aus ihrem eigenen Space heraus ganz cool so festhalten konnten. Wie, da gibt es einen Ausspruch von Elton John, der über Musik sagt, dass sie eine heilende Kraft in sich trägt. Denn Musik kann es schaffen, Menschen für ein paar Stunden aus sich selbst herauszuholen. Das kennst du und jeder für sich aus so vielen kleinen Momenten. Wir hören Songs, die uns nicht nur an irgendetwas erinnern, sondern uns genau da abholen, wo wir uns vielleicht befinden. Entweder sind wir in einem tiefsten Tal oder wir sind wirklich high up on the mountain und erfreuen uns gerade des Lebens und sind so total happy, und da kommt ein Song, der da genau das Lebensgefühl nochmal mitgibt und uns in die Hemisphäre schießt und dann nochmal on top unser Glücksgefühl definiert. Also das kennt, denke ich, auch jeder. Und auch hier zeigt es aber eben auch, dass Leute wie Elton John, und da ist er nicht allein, auch tragische Zeiten im Leben hatte, so wie viele, viele andere. Das ist seit ein paar Jahren ganz aktuell, dass auch David Grohl oder Ed Sheeran über Depressionen gesprochen haben. Insofern schließt sich da der Kreis zu dem Spruch von Elton John, dass Musik heilende Kraft in sich trägt. Bei mir war das so, dass ich jemanden in der Familie hatte, das war mein Vater, der als Person gar nicht so temperamentvoll war, eher verschwiegen und sogar introvertiert, würde ich dazu sagen. Er hat wenig geredet und auch wenig von sich geredet und von sich gegeben. Aber er hat unglaublich gern Musik gehört. Vielleicht nicht gerade die, die ich mit hätte unterschreiben können, aber das ist ja auch ein Generationsding. Nee, er hat definitiv andere Musik gehört, also traditionellen Schlager, möchte man dazu sagen. Und ich kann mich gut erinnern, wie er darin aufgegangen ist. Also er wurde noch stiller, er war verträumt, er war so mit sich und fand da vielleicht auch wieder einige Antworten auf die Fragen, die er irgendwann ins Universum geschossen hat und wo niemand drauf reagiert hat. Also von daher denke ich, für ihn war das auch zumindest eine heilende Insel für diesen Moment, so wie wir das alle für uns auch kennen. Musik kann Rückzug sein, Musik kann uns anheben, Musik kann uns bewegen, Musik kann auch verändern. Es kann Gedanken in Bewegung bringen, die uns schlussendlich auch dazu bringen, das Leben nochmal anzupacken und mit einem anderen Fokus auf sich selbst zu schauen, um dann vielleicht den Weg nochmal einzuschlagen in eine andere Richtung. ob nun aus der Sicht eines Rezipienten oder als ausübender Musiker oder Singer-Songwriter oder Komponist, denke ich, dass Musik mit jedem etwas anstellt. Ich selbst hatte schon sehr früh den Traum, Musiker zu werden, gezündet durch äußere Einflüsse. Also bei mir waren es die britischen Bands so aus der Popmusik. Damals war es die Purple, es waren die Rolling Stones, die Beatles. Auch irgendwie, aber du weißt ja, es ist ja wie mit einem PC und einem Mac. Man entscheidet sich dann irgendwie, es ist einfach so ein Herzensding. Bei mir waren es die Stones und auch ganz, ganz doll, ganz viel Status Quo, über die ich dann in einer Abschlussarbeit im Leistungskurs Musik letztendlich dann auch meine Arbeit geschrieben habe. Und da komme ich jetzt direkt wieder aufs Lebensgefühl als Musiker, was auf jeden Fall die Band mir super transportiert hat. Zwei aus der Band sind schon verstorben, der Rick Perfitt, er war ein Gitarrist in der Band, von dem sein Bestie, also sein Deputy aus der Band, der zweite Gitarrist, gesagt hat, der Rick hat ein Leben für drei Leute gelebt. Also er ist, glaube ich, Anfang 70 geworden oder so und war so intensiv in seiner Lebenslinie mit dem, wie er gelebt hat und wie er das Leben geatmet hat, dass sein Kompagnon zu Recht gesagt hat, er hat ein Leben für drei gelebt und er ging auch in Würde. Alan Lancaster, der Bassist, warum erzähle ich das jetzt gerade? Weil es mir eigentlich total einfällt und ich mich sofort, wenn ich einen Song von denen höre, an meine frühe Jugend erinnere und auch jeden Einzelnen vor Augen habe und die Bravo gecheckt habe und so. Ich glaube, man fängt dann wirklich wieder an, sich so eine Insel zu schaffen. Alan Lancaster, der Bassist, den ich damals sehr mochte als Typ, er war auch so ein stiller und irgendwie in den Interviews war er nie zu hören, er war einfach immer so ein stiller Sideman. Ich glaube, das war der Grund, weshalb ich ihn damals schon sehr mochte und natürlich auch, weil er Bass gespielt hat und in einer Rockband mit Straight Eight, Four for the Floor, würde man ja dazu auch sagen. Ich holte aus diesen Bands oder mit dem Hören dieser Bands so meine ersten Ideale zum Coming of Age. Wie komme ich gut klar im Erwachsenwerden? Das holte ich mir so aus den Riffs und auch teilweise aus den Texten, die ich damals noch gar nicht so verstand, aber die Headlines waren ja meistens dann auch klar. Und ich kann eigentlich abschließend dazu sagen, nichts hat mich so sehr berührt wie Musik, so allgemein, als Kunstgenre. Und es war damals auch durchaus schon Klassik, auch die von Mozart, besonders sein Requiem, das er kurz vor seinem Tod begonnen hatte zu schreiben. Das hat mich seinerzeit ziemlich abgeholt. Beinahe auch gleichzeitig zum Kino-Release, da wird sich fast niemand mehr dran erinnern, es sei denn, du bist selbst in den 80ern unterwegs gewesen von Amadeus, dem Kinofilm über Mozart, der in 84 in die Kinos kam und da bin ich auf diese ganze Welt der Klassik gestoßen. In diesem Film sehen wir, wie der junge Mozart einfach genug hatte von der Ignoranz und den Eitelkeiten am Wiener Hof und versucht hat, auch als freischaffender Musiker ein unabhängiges Leben zu führen. Das hat mir sehr imponiert, natürlich mit allen Up and Downs und es war ja auch im Grunde ein Film über sein Leben an sich. Also es ging ja auch bis zu den letzten Stunden eigentlich darüber hinaus, auch wie er beerdigt wurde, in welcher Art und Weise. Das war sehr dramatisch zu sehen. Das hat mich sehr berührt. Und jetzt weiß ich das gar nicht mehr, ob ich mir daraufhin das Requiem angetan habe oder das irgendwie vorher schon da war. Aber das würde heute auch nichts mehr ändern. So viel zum Thema Mythos. Es ist im Grunde ein Blick auf sein Leben, nochmal zum Film, mal diffus, so wie er im Alltag war und all seinen Süchten, aber deutlich wurde auch sein Genie und in dem Genie steckte natürlich auch etwas Selbstzerstörendes, der Wahnsinn, mit dem ihm vielleicht so viel Unglaubliches gelang. Populärer Musik folgend koppelte sich dann Falco in den Wiener Charme und hielt der Schickeria ebenso genauso den Spiegel vor die Gesichter wie Mozart seinerzeit mit der Opera Buffa als unterhaltende Volksoper und provokantes Gegenstück zur, man könnte sagen, aristokratischen Opera Seria. Es gab ja noch die italienische Oper, aber das waren nochmal so zwei Splittungen, die sich dann gegenseitig die Boxhandschuhe anzogen. Und auch Falco-Songs haben Kraft, haben Zeitgeist und sind immer noch, wie ich meine, ihrer Zeit, wenn man es jetzt noch hört, um einiges voraus. Falco ist mit 40 gestorben, er ist tödlich verunglückt im Rausch während eines Autounfalls. Am 6. Februar 1998 fuhr Falco mit seinem Auto von einem Parkplatz einer Disco. Es war so 4 Uhr nachmittags, also ich dachte mal, das war irgendwann natürlich morgens. Und da traf ihn ein Bus mit voller Wucht, rammte ihn und der war in dem Moment stark betrunken, war voll mit THC und Kokain und der Rest ist dann auch Geschichte. Hier auch wieder das Drama, ähnlich analog zu Mozart und analog vieler, wie zum Beispiel auch der Club der 27-Jährigen. Inzwischen sind auch psychische Probleme längst kein Tabuthema mehr in der Musikwelt, deswegen komme ich nämlich auch irgendwie darauf, weil es hat ja irgendwie Hintergründe, so stark im Ruhm zu stehen und so erfolgreich zu sein, vielleicht auch so viele Visionen zu haben, aber dennoch immer zu hadern und zu haben, selbst Weltstars wie Adele, Kendrick Lamar, Taylor Swift, Bruce Springsteen zuletzt ganz offen über ihre depressiven Phasen und Angststörungen gesprochen. Andererseits kann Musik für gute Stimmung sorgen. Das wissen wir alle. Ich als DJ natürlich auch genauso. Und als Unterhaltungsmusiker, Musik regt uns nicht nur zum Tanzen an, sie aktiviert auch Zentren der Gefühlsverarbeitung. Also wir spüren ganz viel. Und wir spüren ganz viel über unser Belohnungssystem. Wenn wir also Musik hören, die wir mögen oder die wir gut kennen, wird Dopamin ausgeschüttet. Das sorgt dafür, dass wir uns wohlfühlen. Unsere Neuronen im sogenannten Nucleus Accumbens, einem Teil unseres Belohnungssystems, sind dann besonders aktiv. Das sorgt dafür, dass wir ein angenehmes Wohlgefühl bekommen. Dies ist ein wichtiger Teil des Belohnungssystems unseres Gehirns und auch mitverantwortlich für die Entstehung von, man muss es einfach auch so sagen, der Sucht. Es passt also, wenn man sagt, so ganz entblättert, Musik kann auch süchtig machen. Und tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von wissenschaftlichen und auch psychologischen Studien, die das stimmungsaufhellende Potenzial von Musik auch belegen. Und nicht nur das, auch die Blutzirkulation soll von ihr positiv beeinflusst werden. Die Ausschüttung von Stresshormonen wie dem Cortisol werden dadurch reduziert und sogar Schmerzen werden gelindert. Selbst die Ergebnisse einer OP sollen demnach besser ausfallen, wenn Musik den Heilungsprozess begleitet. Das Dopaminlevel im Gehirn soll bis zu 9% höher sein, wenn Menschen Musik hören, die ihnen gefällt. Kann ich mir mehr als vorstellen. Musik als Balsam für die Seele, das ist natürlich kein neuer Gedanke. Schon William Shakespeare sagte vor gut 400 Jahren, dass die Musik alle Probleme ausradieren kann, die dem Gehirn eingeschrieben sind. Und heute sind es eben die Probleme und Belastungen des modernen, digitalen Zeitalters, die ein entsprechender Soundtrack lindern kann oder ausbalancieren soll. Musik kann einem die Gelegenheit geben, der Zeit zu entkommen. Ich habe vorher schon drüber gesprochen. Mein erster Walkman zum Beispiel, ich glaube, das war nicht mal ein Sony, das war wirklich so ein, also Sound im grützigen Grottenbereich, aber trotzdem, Walkman hieß ja damals das erste Mal unabhängig vom Standort zu sein. Du konntest also wirklich einfach, ja, wir wissen's. Man konnte einfach so wie heute mit unseren Kopfhörern unterwegs sein. Mein erster Walkman also war bestückt mit Musik von Kate Bush, so erinnere ich mich, und Toto war drauf. Also es waren einfach so 60-Minuten-Kassetten. Und ich habe es mir gegönnt, mit meinem Walkman durch die Stadt zu laufen, beziehungsweise mit meinem Moped und der Mucke auf dem Kopf durch die kleinstädtische City zu fahren und so mit natürlich auch das Gefühl von Freiheit am Ohr zu bekommen und auch ein Freiheitslebensgefühl. Ich glaube, das war schon so der zündende Moment für mich, zu entscheiden oder zu erleben, wie stark Musik zündet, wie stark Musik auf mich wirkt und wie sehr es mein zukünftiges Leben auch beeinflussen wird. Wenn ich nun kurz zurückblicke und ich komme ja auch langsam zum Schluss dieser Folge, dann weiß ich zu 100%, dass Musik wirklich das ist, was mich am ehesten getragen hat. Denn ich weiß heute, Musik hat mich geheilt. Musik hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Musik hat mir die Möglichkeit gegeben, zu kommunizieren und meinen Gefühlen Ausdruck zu geben, sowohl in der ausführenden Position als auch in dem Rezipieren von Musik. Schließen möchte ich meine Folge mit einem wunderschönen Essay von Philip Glass, der mal gesagt hat, jedes Mal, wenn man Musik spielt, wird sie zu etwas Neuem. Das ist ein Ansatz, wie ich über die Erinnerungen und das Jetzt denke. Darüber, wie die Vergangenheit und die Zukunft zusammenpassen. Ich habe das Ganze als erlesenen Moment bezeichnet. Es ist ein erlesener Moment, weil das Publikum und die ganze Performance-Situation uns erlaubt, ja sogar von uns verlangt, diesen Moment als solchen bewusst wahrzunehmen. Wir gehen doch so oft durchs Leben, ohne uns den jeweiligen Moment klar zu machen. Wir reden zwar immer von Achtsamkeit, aber die meisten von uns sind genau genommen nicht sonderlich achtsam. Und wenn es auch schwierig bleibt, über Musik zu sprechen, das heißt, warum höre ich gern Musik? Was ist der große Wahnsinn daran, dass wir so verrückt nach Musik sind? Wissen wir heute, dass Musik Kultur ist? Oder man kann vielleicht auch sagen, dass Musik kulturgewordene Natur ist. Der Klang eines hohlen Baumstammes zum Beispiel, das Pfeifen des Windes, selbst das Geräusch, das ein fallender Stein verursacht, legen die Grundlage dafür, wie der Mensch Musik wahrnimmt und interpretiert. Melodien und Rhythmen wirken auf genau jene Hirnregionen, die für die Verarbeitung von Trauer, Freude und Sehnsucht zuständig sind. Musik, so zeigt sich damit eben auch, öffnet das Tor in die Welt der Gefühle. Und wie in so vielen Kunstrichtungen, auch in der Wissenschaft, spielt die Mathematik natürlich auch mal eine große Rolle. Und Pythagoras hat vor bereits 500 Jahren vor Christus eine mathematische Formel erstellen können für die Musik, so dass wir letztendlich in die wohltemperierte Musik einsteigen konnten. Und er hat mit einem nennt sich Monochrom, eine Art Gitarre mit einer Saite begonnen, die Tonlängen in Teile zu stücken. Und ja, hat damit auch im Grunde die Notation begründet, die dann viel später natürlich kam, aber er hat so ein gewisses mathematisches System erstellt, was die Grundlage dafür bildet, in das Notensystem einzusteigen. Und siehe da, 500 Jahre vor Christus begann schon diese Situation. Wenn wir noch weiter zurückgehen, dann wird uns kalt, weil wir dann in den Höhlen sind, um die Malerei zu sehen, um die Flöten oder die Art Maultrommel, die als erstes Instrument überhaupt weltweit gelten. Eine Art Maultrommel, die hieß dann auch nochmal anders. Dann wird es uns kühl und wir wissen auch nicht, ob es damals schon Feuer gab. In diesem Sinne denke ich drüber nach, mir jetzt noch mal eine Kohle raufzuwerfen, die Heizung hier anzuschmeißen und mir doch noch mal ein Glas Wein einzufüllen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Es war ein kurzer Exkurs, ursprünglich auch gedacht, mit einer Gästin zum Thema Musik zu sprechen. Das kann ich aber immer noch nachholen, denn ich habe jetzt das Tor geöffnet zu diesem Thema und es werden immer wieder auch Leute zu mir kommen, beziehungsweise ich zu ihnen, mit denen ich über das Thema, und es ist wirklich sehr weitgreifend, wir haben es ja mitbekommen, sprechen werde. Vielleicht kannst du dir auch vorstellen, diese Folge zu teilen mit einem oder mit zwei deiner Freunde und damit den Katerfrühstück-Podcast in die Publikation zu bringen. Falls nicht, bleib einfach wieder dran, denn ich werde 14-tägig eine Folge aufnehmen. Dieses Mal bin ich eine Woche früher reingesprungen, um die beiden Monate, den November und den Dezember, für das Thema Musik zu nutzen. Wir haben Halloween und falls es an deiner Tür heute läutet, denke daran, dass deine Süßigkeiten vegan, ohne Gluten, zuckerfrei und ohne Süßstoff sind. Das ist die neue Zeit. Herzlich willkommen in ihr und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Tschüss. Katerfrühstück. Der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, Hochsensible und Kreative. Das war's wieder mal. Ich sage Dankeschön für deine Zeit und freue mich schon auf die kommenden Podcast-Folgen. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine entspannte Woche.